Im Markus-Evangelium lesen wir, die Soldaten hätten Simon von Kyrene, der vom Felde kam, gezwungen, an Jesus' Stelle das Kreuz nach Golgatha zu tragen. Wir wissen wiederum aus alten Nachrichten, dass Doketen daraus geschlossen habe, ein Scheinleib habe kein Kreuz tragen können. Darum habe eben Simon das Kreuz getragen und Jesus selbst sei auch gar nicht gekreuzigt worden, sondern Simon von Kyrene habe am Kreuz gehangen. Die im Johannesevangelium zu beobachtende zweite Hand scheut sich darum nicht, den Bericht des Markus-Evangeliums zu korrigieren, denn nachdem das Todesurteil gefällt war, lesen wir bei Johannes Kapitel 19, sie nahmen ihn und er trug sein Kreuz und ging hinaus. Eine entsprechende Korrektur erlaubt diese zweite Hand sich angesichts der Angabe des Markus-Evangeliums, man habe Jesus vor der Kreuzigung Myrrhe in Wein zu trinken geben wollen, doch er habe diesen Betäubungstank abgelehnt. Die Doketen haben daraus entnommen, ein Scheinleib könne nicht trinken und brauche auch nicht betäubt zu werden. Im Johannesevangelium heißt es nun, dass Jesus selbst gesagt habe, mich dürstet. Und die zweite Hand schildert dann detailliert, da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und steckten ihn auf ein Isoprohr und hielten es ihm an den Mund. Und der Autor versäumt nicht ausdrücklich zu bemerken, dass Jesus auch wirklich getrunken habe. Dem Markus-Evangelium zufolge ließ der nahe Beginn des Sabbats nicht zu, dass Jesus einbalsamiert wurde, bevor man ihn in das Grab legte. Darum kommen ja am Ostermorgen die Frauen mit der Salbe. Weil Doketen daraus einen Scheinleib Jesu erschlossen, der ja gar nicht gesalbt werden konnte, lesen wir im Johannesevangelium als Bericht der zweiten Hand, Nikodemus habe etwa 100 Pfund Myrrhe gemischt mit Aloe gebracht. Und dann heißt es, dann nahmen sie den Leichnam Jesu und banden ihn in Leinentücher mit wohlriechenden Ölen, wie die Juden zu begraben pflegen. Aus dem Gesagten wird auch begreiflich, warum Johannes die zweite Hand so großen Wert darauf legt, dass Jesus zu der Stunde stirbt, in der man das Passahlamm schlachtete, obwohl doch die ältere Überlieferung einmütig berichtete, Jesus habe am Abend zuvor noch selbst mit seinen Jüngern das Passa gefeiert. Ohne gewichtigen Grund erlaubt sich kein Evangelist eine so markante und auffällige Korrektur der ihm bekannten Überlieferung. Der Grund ist in diesem Fall nicht nur, dass durch die Parallelisierung mit dem Schlachten der Passahlämmer erneut die reale Leiblichkeit Jesu hervorgehoben wird. Wenn Jesus als das wahre Passahlamm stirbt, werden auch die Worte Wirklichkeit, mit denen gleich zu Beginn des Evangeliums Jesus von Johannes dem Täufer vorgestellt wird, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Wir erinnern uns, dass die Doketen behaupten, sie hätten keine Sünde, weil nur das Fleisch sündigen können, das sie verachten, nicht aber der göttliche Geistfunke, der ihr Wesen ausmacht. Solchem anmaßenden Selbstverständnis widerspricht mit aller Entschiedenheit eine Darstellung, der zufolge Jesus als das Passahlamm die Sünde der Welt trägt. Schließlich kann man nun auch verstehen, warum sich im Johannesevangelium entgegen den älteren Darstellungen die Wirksamkeit Jesu auf mehrere Jahre erstreckt und Jesus mindestens viermal nach Jerusalem reist. Daraus sind keine zuverlässigeren historischen Informationen zu erschließen, wie man früher gerne gemeint hat. Vielmehr wird auf diese Weise von der zweiten Hand mit Bedacht dem Eindruck gewährt, der himmlische Christus habe nur kurze Zeit als ein flüchtiger Gast auf Erden geweilt, ohne die Füße fest aufzusetzen und sich mit der geschaffenen Welt einzulassen, also dem Eindruck, den die Doketen von dem Christus ihres Bekenntnisses vermittelten. Demgegenüber verwurzelt die zweite Hand des Johannesevangeliums den irdischen Jesus auf mancherlei Weise fest in seinem Volk, betont in seiner Familie, in seinem Land und in seiner Zeit und schneidet damit die Möglichkeit ab, die reale Menschheit Jesu in Zweifel zu ziehen. Damit gerät zwar die geschlossene Darstellung des älteren Evangeliums einigermaßen aus den Fugen, zumal die Verteilung der Ereignisse auf mehrere Jahre die zweite Hand zu manchen Umstellungen von dessen Stoffen nötigte. Wir haben ja schon gesehen, dass plötzlich die Tempelreinigung gleich am Anfang steht. Aber dem Schriftsteller, der die zweite Hand führt, ist es wichtiger, seinen theologischen Gedanken Ausdruck zu verleihen, als ein formvollendetes literarisches Werk zu verfassen. Wir müssen, um das Johannesevangelium zu verstehen, also drei aufeinanderfolgende Hände unterscheiden. Jede Hand gehört ihrer eigenen Zeit an und schreibt für die Leser ihrer Zeit. Keine Hand will historisch informieren, sondern alle drei Autoren wollen die christliche Gemeinde im eigentlichen Sinn erbauen, beziehungsweise in einer gefährlichen Krise bewahren. Der letzten Hand verdanken wir, wie wir eingangs gesehen haben, im Einzelnen nur wenig. Wohl aber, dass das Johannesevangelium überhaupt den Weg in das Neue Testament gefunden hat. Es war kein großer Schriftsteller und Theologe, dem die zweite Hand gehörte und der die vielen literarischen Unzulänglichkeiten des Johannesevangeliums verursacht hat. Aber keiner hat so entschieden wie er die weihnachtliche Botschaft ausgerichtet, dass das Wort Fleisch wurde und das Christentum vor einseitiger Vergeistigung bewahrt. Die erste Hand führte ein begabter Schriftsteller und kundiger Theologe, und vor allem auf ihn geht die Faszination zurück, die das Johannesevangelium auch über den kirchlichen Bereich hinaus stets ausgeübt hat und nach wie vor ausübt. Mit allen drei Händen aber zeigt das Johannesevangelium deutlicher noch als die anderen drei Evangelien, dass wir den Evangelisten nicht gerecht werden, wenn wir ihre Schriften vor allem als Quelle benutzen, um zu erheben, was der irdische Jesus wirklich gesagt und getan hat. Ist diese Fragestellung auch an sich legitim, so ist sie doch nicht im Sinn der Evangelisten. Sie sind Botschafter in ihrer Zeit und für ihre Zeit. Und wer ihre Bücher verstehen will, muss sie aus und in der Situation verstehen, in der und für die sie geschrieben wurden. Erst dann kann man, wenn man will, hinter diese Schriften zurückfragen. Mehr im Sinne der Evangelisten ist freilich, sich nicht zurückzufragen, sondern sich mit Hilfe dieser Schriften in der eigenen Zeit und im gegenwärtigen Leben zurechtzufinden. Damit haben wir die vier Vorträge beendet. Wir können jetzt auch über diesen letzten noch gerne diskutieren. Herr Ebel wird ein wenig das Wort hier dann führen. Ich danke Ihnen jedenfalls herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, meine Damen und Herren, ich glaube, Sie sind ebenso begeistert wie ich über diese vielschichtige Analyse, die wir heute und an den vergangenen Abenden hier bekommen haben. Ein ganz besonderes Ereignis, muss ich sagen, auch hier in der Urania, wo sonst immer nur alles in anderthalb Stunden abgehandelt wird. Hier haben wir wirklich mal dezidierte, feine Arbeit am Werk kennengelernt. Und ich glaube, wir haben sehr viel begriffen und erfahren. Und ich nehme an, dass Sie noch viele Fragen haben. Bitte schön. Ja.
Meinen Leib isst und mein Blut trinkt, der hat das Leben für immer und ich werde ihn am letzten Tag zum Leben erwecken. Denn mein Leib ist der wahre, die wahre Nahrung und mein Blut der wahre Trank. Jetzt frage ich mich, wie ist es möglich, dass Jesus zu dieser Äußerung kommt, zumal er ja Jude ist. Und für einen Juden ist es unmöglich, Fleisch nun auch der Glaube der katholischen Kirche, nämlich in der Eucharistie, bei der Wandlung, bei der Transsubstantiation, wo ja auch unter der Oblate Leib und Blut Jesu gereicht wird. Frage, ist es nicht vielleicht ein Übersetzungsfehler oder ist da vielleicht etwas eingeschoben worden, was Jesus gar nicht so gemeint hat? Ich habe das vorhin nicht ganz so verstanden. Sie hatten es ja angesprochen, aber es würde mich persönlich doch sehr interessieren, nochmal, wenn Sie vielleicht freundlicherweise dazu nochmal ein Wort sagen können.
Ja, würde ich gerne tun, aber es ist eine Wiederholung dessen, was ich im Grunde gesagt habe, an der einen Stelle, wo ich darauf zu sprechen kam. Sie haben völlig recht, so hat Jesus nicht sprechen können, so hat er auch nicht gesprochen, denn das sind ja Worte der zweiten Hand, die er gegen die Doketen formuliert. Das heißt, wir befinden uns hier schon zu Beginn des zweiten Jahrhunderts in einer christlichen Gemeinde. Er ist nicht interessiert an der Eucharistie als solcher. Er ist kein, wie wir vielleicht sagen könnte, kein Sakramentalist, sondern er ist daran interessiert, die Eucharistie als eine Handlung darzustellen, die dezidiert bezogen ist auf die irdische Wirklichkeit des Menschen Jesus als des Christus. Und ich hatte das kurz angedeutet, das wäre aber einer weiteren Erörterung nötig. In der frühen Abendmahlsüberlieferung, also bei Paulus in den Jesusworten, wird von Leib und Blut gesprochen, so dass diese Worte Leib und Blut stehen für das Geschehen des Kreuzestodes Jesu. Sie sind nicht Substanzen, sondern sagen, er ist gekreuzigt worden, sein Blut ist vergossen worden, sein Leib ist gebrochen worden. Denn das ist ja auch Ihre Überlegung gewesen, jüdisches Denken, auch das Denken Jesu und des Apostels Paulus, ist nicht substanzhaft orientiert, sondern geschichtlich auf das Geschehen bezogen. Aber bei dieser zweiten Hand ist offenbar schon das Substanzdenken hineingedrungen, jetzt in das eucharistische Denken. Das Substanzdenken ist griechischer Herkunft. Die Griechen stellten sich alles Göttliche substanzhaft vor und nicht dynamisch, nicht geschichtlich. Die ganze Geschichte der Theologie des zweiten, dritten Jahrhunderts ist ja dadurch gekennzeichnet, dass hier an die Stelle des dynamischen Gottesbegriffs des Alten und Neuen Testamentes jetzt der substanzhafte Gottesbegriff tritt. Davon merken wir hier etwas, aber wie gesagt, das ist schon diese späte Zeit oder die Frühzeit dann der Dogmenentwicklung.
Bitte sehr.
Ich habe drei Fragen zu der dritten Hand. Ich wollte fragen, ist aus Ihren Ausführungen zu schließen, sollen wir so verstehen, dass historisch gesehen gar kein Lieblingsjünger existierte, der beispielsweise an der Brust Jesu lag? Meine erste Frage. Und die zweite Frage ist, Sie sagten anfangs, dass das Evangelium schon von Anfang an Johannes-Evangelium hieß. Wenn aber bereits die erste Hand des Johannes-Evangelium taufte, wieso soll dann Johannes, der Jünger, nicht, wieso kann der dann nicht der Verfasser des Ganzen gewesen sein? Warum heißt es denn Johannes-Evangelium, wenn Johannes nicht der Verfasser war? Und die dritte Frage ist die, Sie sagten, die dritte Hand hat an mehreren Stellen eingefügt diese Situation und spricht von dem Jünger, den Jesus lieb hatte. Gibt es auch in anderen Stellen, die Sie nannten, die am Anfang oder in der Mitte des Evangeliums stehen, literarische Beweise, stichhaltige Beweise, wo man klar erkennen kann, das ist von der dritten Hand, wenn ich sie richtig verstanden habe, eingefügt?
Ja, um das Letztere, ich beginne mit der ersten Frage. Die Gestalt des Lieblingsjünger als solche, als Verfasser des Evangeliums, ist eine Schöpfung dieser dritten Hand und stammt als solche erst aus der späten Zeit, als man um die Aufnahme des Johannesevangeliums in das Neue Testament gestritten hat, innerhalb der christlichen Kirche. Diese dritte Hand hat aber offensichtlich, das ist Ihre zweite Frage jetzt schon, diesen Lieblingsjünger mit dem Apostel oder dem Jünger Johannes identifizieren wollen. Das kann man zwar nicht unmittelbar, weil er ja anonym bleibt, sieht, aber man kann es an einzelnen Phänomenen beobachten. Zum Beispiel heißt es ja von ihm ausdrücklich, dass er sehr alt geworden sei. Und die altkirchliche Überlieferung von Johannes ist zwiespältig. Auf der einen Seite gilt er, und das dürfte das Historische sein, gilt er als Märtyrer in früher Zeit, sehr, sehr früh schon den Märtyrertod, was er 60 erlitten hat. Auf der anderen Seite gilt er, weil man ihn identifiziert hat, diesen Apostel Johannes, mit dem Verfasser der Apokalypse, also der Offenbarung des Johannes. Der nennt sich ja selbst Johannes, aber nicht Apostel. Und der hat, wie er selbst sagt, ja in relativ später Zeit in Ephesus oder auf Patmos geschrieben, hat man dann den Apostel Johannes sehr alt werden lassen. Und das kann man auch in dem Nachtragskapitel 21 erkennen und daraus erschließen, dass diese dritte Hand, die den Lieblingsjünger hineingesetzt hat ins Evangelium, dass diese dritte Hand schon diesen Lieblingsjünger mit dem Apostel Johannes identifizieren wollte, sodass die Überschrift nach Johannes durchaus im Interesse dieser dritten Hand gewesen ist und von Anfang an darum auch so drüber gesetzt wurde. Ihre Frage dazwischen, ja, man kann im Einzelnen zeigen, dass diese Stellen, wo der Lieblingsjünger vorkommt, im Evangelium, ist nur in den späteren Kapiteln des Evangeliums, also am Anfang kommt er nicht vor, dass sie eingesetzt sind in einen ursprünglichen Zusammenhang. Das ist natürlich eine sehr diffizile, exegetische Problematik, aber das ist möglich. Ich habe es auch in mehreren Aufsätzen getan. Das kann ich natürlich jetzt nicht vortragen.
Die wichtigste Frage, wenn Sie darauf dazu noch mal vielleicht freundlicherweise Stellung nehmen würden, wollten Sie zusammen auch direkt damit aussagen, mit Ihren Ausführungen, dass historisch gesehen eine solche Gestalt namens Johannes, die beispielsweise bei dem Abendmahl an der Brust Jesu lag, also ein in Anführungszeichen Lieblingsjünger, gar nicht gegeben hätte? Oder?
Nein, das ist Poesie, wenn man so will, der dritten Hand. Wenn meine Deutung richtig ist. Ich hatte ja gesagt, dass ich hier auf eigene Forschung angewiesen bin, ich keineswegs überall mit einem Konsensus zurückziehen kann. Aber diese Tatsache, dass diese Stellen eingetragen sind in das Evangelium, ist nicht erst meine eigene Entdeckung, sondern das haben andere auch schon gesehen und gesagt.
Vielleicht darf ich dann noch eine weitere Frage anfügen, wenn Sie mir freundlicherweise gestatten. Ich verstehe nicht, also vielleicht können Sie mir diese Frage beantworten, wenn diese zweite und dritte Hand wirklich, wie Sie vorhin sagten, Gemeinde auferbauen will, wieso sie denkt, diese Hand, dieses dadurch zu erreichen, dass sie Figuren, Verhaltensweisen, die sehr wichtig sind für den christlichen Glauben und für die Erinnerung an Jesu, sozusagen als auch in poetischer Absicht erfindet. Meiner Meinung nach tut es dem Glauben eigentlich Abbruch, wenn ich die Gemeinde aufzuerbauen, Figuren sozusagen poetisieren und Gestalten sozusagen mit Verhaltensmerkmalen belegen, die als historisch keine da waren. Für mich, ich habe so ein Wirklichkeitsverständnis der Sache, je näher es an der ursprünglichen Wahrheit, an dem wirklichen Geschehen liegt, je mehr ich da rausbekommen kann als Verfasser, desto mehr stärkt es den Glauben, weil es in der Wirklichkeit mit dem, was wirklich gewesen ist, übereinstimmt. Das wird den Glauben für mich stärken. Das ist nur eine Frage, also was mein subjektives Wahrheitsverständnis angeht.
Ich habe Verständnis für diese Ansicht, aber wenn ich recht gesehen habe, ist die Meinung dieser verschiedenen Hände keineswegs die, die sie hatten, sondern die meinten ganz im Gegenteil, dass sie durch solche Erzählung der Gemeinde jetzt eine gute Hilfe in einer konkreten Situation darreichen könnten. Und das muss man auch akzeptieren und respektieren. Und ich glaube, man je nachdem, wie man die Sache dann schließlich einschätzt, wird man so oder so dann verstehen, auch für sich selbst verstehen, was diese Gestalt, auch die Gestalt des Lieblingsjüngers, dann bedeutet. Hier, wenn ich recht gesehen habe, bedeutet sie also in diesem Fall, dass dadurch das ganze Evangelium, wie es vorlag, unter apostolische Autorität gestellt wurde und in das Neue Testament gestellt wurde. Wenn die Gestalt so nicht existiert hätte, würden Sie sie gar nicht kennen und das ganze Johannesevangelium nicht haben. So kann man es ja auch sehen.
Bitte schön.
Ich habe noch eine Frage zu der dritten Hand oder zu der Zeit zwischen der zweiten und der dritten Hand. Der Versuch der dritten Hand ist, das Evangelium als Evangelium zu seiner Erkennung als Evangelium zu verhelfen. Weil der Zeit, wo die dritte Hand schreibt, ist das Evangelium in seiner zweiten Hand bekannt. Und dann, die Leute, die das Evangelium in der zweiten Hand kennen, sehen plötzlich aus dem Nichts einen Lieblingsjünger erscheinen, der sogar gegenüber der römischen Gemeinde eine Rolle neben der Rolle von Petrus nehmen möchte. Frage ich mich, ob die Gemeinde, die die zweite Hand hatte, wieso wäre sie bereit, diesen Angriff zu erkennen, wahrzunehmen?
Ich hoffe, dass ich akustisch alles richtig verstanden habe. Und dann würde ich Ihnen antworten, dass Ihre Voraussetzung so nicht zutrifft, dass die Gemeinden jeweils die älteren Evangelien schon kannten. Wenn das der Fall gewesen wäre, dann hätte ja auch Matthäus nicht das Markus-Evangelium nehmen und bearbeiten und dann ein neues Evangelium auf dieser Grundlage schreiben können. Man hat davon auszugehen, ich hatte das in der ersten Folie noch verschiedentlich ausgeführt, dass die ersten Gemeinden, auch die erste Generation, aufgrund des Glaubensbekenntnisses, des Katechismus, ihr Leben hatten, auch aufgrund der Liturgie des gottesdienstigen Lebens. Das erste Evangelium ist erst um 70 geschrieben worden. Und das hatte natürlich nicht gleich eine Verbreitung überall, sondern war geschrieben worden für eine bestimmte Gemeinde. Das lernte dann Matthäus kennen und auch Lukas, konnten das zur Grundlage für ihr eigenes Evangelium machen. Und dieses eigene Evangelium gaben sie ihren Gemeinden, die das Markus-Evangelium aber gar nicht kannten. Und entsprechend ist es auch mit dem Johannes-Evangelium. Das war kein Evangelium, das verbreitet war, sonst hätten ja auch die Alloger sich sagen können, wir wollen damit nichts zu tun haben. Das war was, was plötzlich auftauchte, was neu war. Und sie sagten, das wollen wir nicht. Und die, die es hatten und benutzten, und wir haben ja gesehen, aus welchem Grund es wahrscheinlich benutzt worden ist, die haben gesagt, wir möchten es aber haben. Und so kam es zu der Auseinandersetzung. Aber es ist nicht so, dass die einzelnen Gemeinden jetzt ein altes Evangelium wegnehmen mussten, um dann ein neues oder verbessertes oder verändertes zu bekommen. Sondern das war jeweils für die Gemeinden das erste Evangelium, was sie kennenlernen. Ja, zweifellos haben Sie recht, wenn Sie sagen, jede Gemeinde hatte eben ihr Evangelium und brauchte nicht, wie wir es haben, zwei oder drei. Das wäre auch komisch gewesen. Es heißt aber keineswegs, dass alle Gemeinden immer schon ein Evangelium hatten, sondern die Evangelienliteratur als solche breitete sich erst langsam aus. Es waren aber dann, als das Neue Testament gebildet wurde, um 170 jedenfalls drei Evangelien in Gebrauch, Markus, Matthäus, Lukas, und außerdem war das Johannesevangelium da, das von einer bestimmten Gruppe, aber das muss ja auch vorher schon in bestimmten Kreisen im Gebrauch gewesen sein, auch noch in das Neue Testament hineingenommen werden sollte. Sie fragen mit Recht, wann und wo und wie ist das geschehen? Also wann können wir mit ziemlicher Sicherheit sagen, in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts. Von wem die Initiative ausging, wissen wir nicht. Wir wissen wohl, warum die Initiative ergriffen wurde, nämlich gegen die verbreitete gnostische Irrlehre, die ich gelegentlich schon mal angedeutet habe. Die Doketen gehören ja auch zu dieser großen Richtung. Wollte man jetzt die apostolische Botschaft zusammenfassend darlegen. Man muss ja bedenken, dass bis dahin die christlichen Gemeinden alles Einzelgemeinden waren, kongregationalistische Gemeinden, die hatten keinen größeren Zusammenhang. Die Bildung des Neuen Testamentes diente dazu, jetzt die eine allgemeine Kirche zu schaffen. Die Initiative dürfte dazu von dem bekanntesten Bischofsstuhl ausgegangen sein, auch von der bekanntesten Gemeinde, muss man damals noch sagen, von Rom. Aber mit Sicherheit können wir das nicht sagen. Es gibt aber viele Indizien dafür, dass das so war. Zum Beispiel stand in der alten Sammlung der Paulusbriefe der Römerbrief an letzter Stelle. Im Neuen Testament rückte er an die erste Stelle. Solche Belege gibt es dafür, dass Rom der Ort war, von dem aus dieses Neue Testament gebildet wurde. Und auch die Auseinandersetzung mit den Allogern um das Johannesevangelium wurde vor allem in Rom und mit römischen Theologen geführt. Von daher kommen die Nachrichten. Wir können also davon ausgehen, dass um jetzt die Einheit der allgemeinen Kirche gegen die drohende Übermacht der gnostischen Irrlehrer herzustellen, von Rom die Initiative ergriffen wurde, die apostolischen oder apostolisch geltenden Schriften zu einem neuen Testament zusammenzustellen, das dann jetzt für alle Gemeinden verbindlich wurde. Und das ist dann ja auch geschehen und bis heute so geblieben.
Haben Sie noch eine Frage?
Darf ich noch eine etwas andere Frage ins des Abendmahls mit dem die älteste Fassung der Einsetzung vorliegt ja bei Paulus, indem er das zitiert, wo er sagt, das sei ihm ja übergeben worden. Er hat das nicht rein formuliert. Dieses Tun zu meinem Gedächtnis macht das, die Gemeinde wird aufgefordert zu einem Tun des Sakramentes. Das kann ja gar nicht dieses verfestigte substanzielle Verständnis sein, sondern es kann einen nur in diesen Dynamiken verwurzeln. In dem Essen und in dem Trinken vollzieht die Gemeinde das Wort nicht in der Übernahme von Materie, sondern in ihrem eigenen Handeln, natürlich indem sie selber isst und trinkt, das Gedächtnis verifiziert.
Ja, Paulus führt ja zu den Einsetzungsworten einen eigenen Satz hinzu. So oft ihr von diesem Brot esset und von diesem Kelch trinket, verkündigt ihr den Tod des Herrn. Es ist ein Zeichen dafür, dass also die Feier als solche als ein Geschehen der Verkündigung angesehen wird, und zwar jetzt des Todes des Herrn, also wie ich eben schon sagte, eines Geschehens, für uns gekreuzigt, für uns gestorben, das aber nicht auf irgendwelche Substanzen Bezug genommen wird.
Bitte schön.
Der Prolog des Johannesevangeliums stand im ersten Evangelium. Im Anfang war das Wort ward Fleisch, wir sahen seine Herrlichkeit. Das gehört alles zu dieser Feststellung, Jesus ist der Christus, der Messias. Freilich Dieser Prolog ist so, wie er hier jetzt zu lesen ist, nicht ganz von der Hand dieses Evangelisten, sondern das ist eine These, die man schon seit langem hat und die auch allgemein bekannt ist. Und da ist ein kleiner Konsens sogar da. Er hat diesen Prolog schon kennengelernt. Also der Prolog ist in seinem Kernbestand älter als das erste Evangelium. Er ist ein Lied, ein Hymnus. Man kann auch diesen Hymnus in seinem Rhythmus, in seinen Strophen rekonstruieren. Zwar sind die Meinungen etwas verschieden, wie man ihn zu rekonstruieren hat, und kann dann die Bearbeitung des Evangelisten beobachten. Das ist eine christologische Bearbeitung. Also man muss sagen, es gehört zum ersten Evangelium, ist aber älter und stammt nicht im Kern von dem Evangelisten.
Bitte sehr.
Beziehung der Schriftsteller von Offenbarung und ja. Es gibt keine Schriften im Neuen Testament, die so weit voneinander entfernt sind, wie die Offenbarung des Johannes und das Evangelium nach Johannes. Und darum ist es völlig ausgeschlossen, dass beide Schriften von derselben Hand sind. Diese Tatsache ist schon in der alten Kirche beobachtet worden. In der Auseinandersetzung um die Frage, soll man das Johannesevangelium aufnehmen oder nicht, dann hatte man schon philologisch festgestellt, das gab ja damals durchaus ein Stück alexandrinischer Gelehrsamkeit in der frühen Kirche, dass hier ein unterschiedlicher Verfasser vorhanden ist, sodass diejenigen, die das Johannesevangelium dann schließlich aufnahmen, Bedenken hatten, dann könne man ja die Offenbarung nicht aufnehmen und umgekehrt. Es gibt also heute niemand mehr, der ernsthaft eine gleiche Verfasserschaft behauptet. Dass die Schriften aber alle dem Johannes zugeschrieben worden sind, hängt damit zusammen, dass ja in der Offenbarung des Johannes sich ein Johannes selbst als Autor nennt. Das ist ja keine anonyme Schrift, sondern es ist die Schrift eines Johannes, der sich freilich nicht Apostel nennt und auch kein Apostel ist, aber zweifellos Johannes heißt. Da man den auch mit dem Apostel Johannes identifiziert hatte, haben jetzt also alle Schriften die gleiche Überschrift nach Johannes und jeweils ist der Apostel gemeint. Aber von dem Apostel Johannes haben wir direkt keine Überlieferung, weder in der Offenbarung noch im Evangelium noch in den Briefen. Die beiden anderen Briefe sind ja auch verfasst von einem Ältesten. Er hat sich zwar nicht Johannes nennt, aber er sagt, er nennt sich auch nicht Apostel, sondern der Älteste, also einer der Presbyter in den Gemeinden, schon der zweiten Generation oder der.
Entschuldigung, der Herr hier.
Haben Sie, ist nicht eine Art Zusammenfassung der Lehrmeinung bereits in Korinther, im 1. Korinther 15 und der ist doch entschieden 45 geschrieben worden? Also eine Art Zusammenfassung war doch schon.
Eine Zusammenfassung dessen.
Das Gesicht Glaubens.
Ja, natürlich. Ich sagte ja nicht. Also am Anfang stehen nicht die Evangelien, sondern das Glaubensbekenntnis. Wie wir es heute in der Form des apostolischen Glaubensbekenntnisses haben und wie es bei Paulus in vielen Glaubensformen vorliegt. Noch nicht trinitarisch oder triadisch, aber es gibt ja sowohl Glaubensformen über Gott, den Vater, von dem und zu dem alle Dinge sind, dann eine ganze Reihe Formen von Jesus Christus. 1. Korinther 15 sagt Paulus ja ausdrücklich, ich habe selbst empfangen, was ich euch gegeben habe. Und dann zitiert er, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach den Schriften und begraben, dass er am dritten Tage auferweckt ist nach den Schriften und gesehen worden. Und solche Stellen haben wir bei Paulus sicherlich 20, 30. Die sind die eigentliche Lehrgrundlage der Gemeinde gewesen. Die Evangelienliteratur ist nur langsam und dann freilich zunehmend dazugetreten. Aber noch die Schriftsteller wie Irenäus oder Tertullian um 200 gehen nur ganz selten, relativ selten, auf die Evangelien ein. Es ist auch für sie neues Gut, während sie überall das Glaubensbekenntnis zugrunde legen und ständig ausarbeiten.
Bitte schön. Hat sie noch was?
Ja,
Tochter der reichen Jüngling, dem er traurig nachblickte. Gibt es da Zusammenhänge, wo man sagen kann, auch diese Stellen, weil da von dieser liebenden Beziehung die Rede ist, sind auch Überarbeitungen durch die dritte Hand? Oder würden Sie diese Sachen davon streng abtrennen und sagen, das gehört zum Urevangelium? Oder wie verhält sich, wie verhalten sich diese Passagen?
Welche Passage meinen Sie jetzt speziell?
Ja, ich sagte, wo eben Lazarus, bevor er auferlegt worden ist, Jesus, wie die Stelle heißt, Jesus hatte ihn lieb. Und die andere Stelle von dem reichen Jüngling, der also nun geht, der diese Gebote nicht erfüllen kann, wo Jesus eben, wo auch an der Stelle, wo er auch zitiert wird, dass er ihn liebte.
Wo er zitiert wird, was?
Dass er ihn liebte.
Wo drin steht, dass Jesus.
Dass er ihn liebte, diesen Jüngling.
Ja, also die Lieblingsjüngerstellen sind, wie gesagt, von der dritten Hand, während die Lazarus-Geschichte, das habe ich eben auch gesagt, der ersten Hand im Evangelium zugehört. Die sieben Wundergeschichten gehören alle zum Grundevangelium.
Auch mit entsprechenden Ausweitungen, weil Sie ja vorher sagten, es werden ja aufgrund Bestände des ersten Evangelisten.
Ja, das müsste man jetzt in den einzelnen Stellen nachsehen. Auch die Geschichte von der Auferweckung des Lazarus ist etwas bearbeitet, aber nicht sehr viel nach meiner Überzeugung, sondern im Wesentlichen ist das eine fortlaufende Geschichte. Freilich kann man sehen, dass auch hier die zweite Hand einiges eingefügt hat.
Ich würde das nämlich gerade ganz speziell interessieren, ob wenn es bearbeitet worden ist, ob auch diese Stelle, wo zitiert wird, Jesus hätte ihn lieb, auch sozusagen analog von der dritten Hand ergänzt worden ist. Verstehen Sie?
Ach so, das war die Frage. Ja, dann müsste ich also jetzt nochmal wieder in den Text selbst nachsehen. War also jetzt keine definitive Entscheidung zu geben.
Nein, ich wollte
so
gefragt haben, das würde
mich interessieren, ja. Bitte. Das heißt ja hier, dass Jesus Lazarus liebte.
Ja.
Das hat mit den Liebesjüngern nichts zu tun.
Ja, es könnte aber sein, dass es trotzdem von der dritten Hand eingefügt worden wäre.
Ja, ich überlege gerade, aber ich glaube, dass diese Stelle ursprünglich ist. Man hat freilich, weil Johannes so sehr umstritten ist und der Lieblingsjünger anonym ist, hat man diesen von Ihnen genannten Satz gelegentlich dazu benutzt, um zu sagen, aha, hier heißt es, Jesus liebt Lazarus und im Übrigen heißt es, Jesus liebt diesen Jünger besonders, also ist dieser besondere Jünger Lazarus. Das hat man versucht zu deuten, aber das brauchen wir jetzt nicht mal darauf einzugehen.
Ich wollte noch fragen, also Sie haben gesagt, der Prolog liegt dem ursprünglichen Evangelium voraus. Er wurde also aufgenommen und er stellt ja doch für das Evangelium, wie wir es heute vor uns haben, gewissermaßen das Programm da, das dann entfaltet wird. Nicht? Es kommt ja das alles im Prolog schon vor. Wir sagen seine Herrlichkeit. Und es wird ja nachher im Evangelium entfaltet. Da ist man, und auch dieses, was Sie der dritten Hand zuschreiben, dieses antidoketistische, das
zweite
ist,
Hand ist es.
Oder zweite Hand, das ist ja im Prolog eigentlich auch schon vorhanden, wenn es heißt, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Also wie ist das?
Naja. Das ist natürlich eine vielschichtige und sehr komplizierte Geschichte. Zunächst der Prolog, so wie er jetzt vor uns liegt, wie wir ihn jetzt lesen, stammt in dieser Weise von der ersten, ist im Urevangelium, im Grundevangelium da gewesen und ist ihm liegt ein Lied zugrunde, das die erste Hand bearbeitet hat. Und zwar in einer Weise, dass, man kann das sagen, dass der Prolog auf Christus hin konzentriert wird. Das vorhergehende Lied identifiziert erst den fleischgewordenen Logos mit Christus. Das Wort ward Fleisch, was nicht im antidoketischen Sinne wohl zu betonen ist. Manche haben das auch getan und die zweite hat das auch gerne dann so aufgenommen. Sondern hier soll wohl einfach gesagt werden, das Wort der Logos wird Mensch. Vorher wird in dem ursprünglichen Lied vom Logos gesagt, dass er durch die Schöpfung in alle Welt hinein scheint, dass die Welt dies Licht sieht, aber es nicht ergriffen hat, die ihn aber aufnahmen, so heißt es dann, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Das ist noch vor der Menschwerdung gesagt. Und die Bearbeitung dieses Prologs, das kann man dann zeigen, ist so, dass schon vorher die Menschwerdung auch einbezogen wird in den Prolog, sodass von Anfang an der Logos nur als Christus in die Welt wirkt. Also eine christologische Konzentration. Aber das sind nur kurze Worte. Was muss man sehen? Ist ein Lied liegt vor, das erst in der dritten Strophe von der Menschwerdung spricht. Dies wird bearbeitet von dem Evangelisten so, dass von Anfang an der Logos der Mensch gewordene Logos ist. Und die dritte Hand nimmt das dann gerne auf, aber brauchte darin nicht mehr die zweite Hand nahm es dann auf und brauchte nicht mehr einzugreifen in den Prolog.
Bitte der Herr erstmal dann dort. Bitte.
Sie hatten vorhin schon mal zitiert aus dem Kapitel 8, die 43, 44. Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun und so weiter. Ne? Dazu, ich meine, das ist ja eigentlich ein ziemlich harter Tobak, der da eigentlich abgelassen wird, als wenn sich der Vorwurf nicht bloß auf die Zeit bezieht, der Verfolgung der Christen, sondern eigentlich auch die Zeit vorher, dass die Juden abgefallen sind von Gott und schon, weil sich die gefallenen Engel angebetet haben, sage ich mal.
Ja, deswegen ist es ja wichtig und auch hilfreich, man sieht, dass solche extremen Aussagen nicht allgemeine Aussagen, zeitlose Aussagen sind, sondern eine ganz bestimmte Situation widerspiegeln. Hier wird nicht über die Juden überhaupt gesprochen, über das Judentum gesprochen, über das Alte Testament natürlich nicht negativ gesprochen, sondern es geht hier um jene pharisäischen Juden, die jetzt die Christen unter den Verfolgungsdruck setzen und zugleich den Christen vorwerfen, dass sie eben einem Scharlatan anhängen. Diese konkrete Situation ist hier im Hintergrund und nichts anderes wird hier ausgesagt.
Ich meine, ich hatte leider Ihre Vorlesung im Vortrag von Matthäus nicht gehört, wo auch eine Stelle ist, ja, ich will das Reich von euch nehmen und einem anderen Volk oder Nation, steht hier sogar drin, was natürlich Quatsch ist, zukommen lassen. Das ist natürlich auch, eigentlich hängt das sehr eng miteinander zusammen. Es ist nie gesagt worden, welches Volk. Ja, es gibt sogar welche, die sogar sagen, dass die Deutschen sind. Also weiß ich, das war übertrieben gesagt.
Nein, aber da ist dieselbe Situation ja gegeben. Da ist ein ähnlich hartes Wort, was Sie noch besser zitieren können in dem Zusammenhang. Sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Das ja dann oft hinterher im antisemitischen Sinne so schlimm missbraucht worden ist. Auch das ist ein Wort, das in dieser konkreten Situation wiederum verständlich ist, zumal im Blick auf die Zerstörung Jerusalems, die die Christen dann gedeutet haben, als eine Strafe für die Verfolgung, der sie unterlegen sind. Und darum ist es sehr hilfreich, wenn man solche Worte in ihre konkrete Situation jeweils hineinsetzt, um sie dann von einem Missbrauch in dieser Weise zu befreien.
Jetzt vielleicht noch drei Fragen. Die Dame, dann der Herr und dann der Herr. Bitte schön.
Herr Professor, Sie haben sehr deutlich die Evangelisten von den Duketen unterschieden. Und ich hätte gerne gewusst, ob die Vertreter des Arius zum Beispiel und Athanasius im Gegensatz und auch dann die orthodoxe Kirche, die sich ja von der römischen getrennt hat, ob das eventuell Abkömmlinge der Duketen sind oder, denn es hat doch, wenn ich richtig informiert bin, in erster Linie die Rolle Christi oder seine Entstehung oder sein Verhältnis zu Gott eine entscheidende Rolle gespielt bei der Trennung von Arius und Athanasius und von der römischen Kirche zur griechischen.
In der Tat, ja, aber diese Auseinandersetzungen zu der Zeit sind, das ist auch wieder ganz aufschlussreich, immer über das Glaubensbekenntnis geführt worden. Und die Lehrformulierungen sind dann ja auch in das Glaubensbekenntnis mit aufgenommen worden. Gott von Gott, wahre Gott, Licht vom Licht und dergleichen. Man hat sich dann freilich zu der Zeit schon auf Evangelien berufen für eine solche Auslegung, wobei das Johannesevangelium natürlich für diese christologischen Streitigkeiten eine besondere Rolle gespielt hat, wobei aber die Auslegung dann auch damals schon sehr kontrovers war. Wie sie es bis heute geblieben ist, die Gründe habe ich versucht, etwas darzulegen, die im Johannesevangelium selbst ja dann auch wurzeln.
Bitte, der Herr.
Nur noch ganz kurz zwei Zeilen nochmal zum Prolog. Ich halte den Prolog für außerordentlich kompliziert insofern, als Jesus nach dem Prolog neben den Schöpfergott gestellt wird und die Welt und alles, was entstanden ist, durch den Logos oder mit Beteiligung des Logos entstanden ist, ein Gedanke oder eine Vorstellung, die meines Erachtens weder im Alten Testament noch im Neuen Testament in Erscheinung getreten ist. Ich wundere mich, wo Johannes diese Worte und diese Vorstellungen her hat. Ist, also wie gesagt, in den anderen Evangelien, die ja auch als Synopse angesehen werden, ist das nicht erwähnt worden.
Ja, das ist richtig, das ist ein genuin johannäischer Gedanke, der sich, um Ihre Frage nochmal eben aufzunehmen, natürlich schon in dem ursprünglichen Lied gegen solche gnostisierenden Lehrer wendet, wenn es heißt, alles ist durch den Logos geschaffen und es ist nichts geschaffen, was nicht durch ihn geschaffen worden ist. Das wendet sich schon gegen Lehrer, die sagen, nein, die Welt ist ja nicht von Gott geschaffen, diese böse, schlechte Welt, die kann nicht von Gott geschaffen sein. Wo ist dieser Gedanke her? Nun könnte man sagen, man braucht ihn nicht ableiten. Wenn diese Aussage gemacht werden soll, dass alles von Gott geschaffen ist, dann ist es im Rahmen des Prologs angemessen, dass man das vom Logos, dem Wort Gottes, sagt. Logos heißt ja Wort und am Anfang der Schöpfungsgeschichte steht ja, Gott sprach und es geschah, da sind die Verbindungen da. Aber es gibt analoge Gedanken schon im Judentum. Nur dass da nicht vom Logos gesprochen wird, sondern von der Sophia, der Weisheit Gottes. Und die Weisheit wird angesetzt als die erste Schöpfung Gottes, oder manchmal heißt es auch die Gespielin Gottes, also die vor aller Weltschöpfung bei Gott ist. Und hier hat er in seiner Weisheit oder durch seine Weisheit die Welt geschaffen. Das heißt, hier ist nur ein Gedanke aus jüdischer, spätjüdischer Tradition übernommen in dieses Lied hinein und auf den Logos bezogen.
Bitte sehr, Sie haben noch einen.
Sie erlauben mir bitte, Herr Professor Schmidtheit, dass ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanke, dass ich in Ihren vier Vorlesungen über die Evangelisten lernen durfte. Das war ein neues Lernen für mich, eine neue Erkenntnis, dass das Neue Testament eben nicht antijüdisch ist, wenn man es nach Ihren richtigen Ausführungen aus der jeweiligen Zeit verstehen. Das wird mir künftig sehr helfen können, Diskussionen zum Beispiel mit Herrn Professor Schöps und ähnlich. Vielen herzlichen Dank.
Das ist ein schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen auch dafür.
Ja, meine Damen und Herren, ich möchte nur noch ankündigen, dass Professor Schmidtheit sich bereit erklärt hat. Wir haben ja jetzt in zwei Wochen, beginnt unsere Sommerpause für die Uranier. Das ist die Zeit, in der wir das Jahresprogramm, das nächste Jahresprogramm vorbereiten. Und am 14. September geht es dann wieder los. Und Professor Schmidtheit hat sich bereit erklärt, im Rahmen dieses nächsten Vortragsjahres hier einerseits einen Vortrag über die Gnosis zu halten, eine sehr schöne Ergänzung zu dem, was Sie hier gehört haben, und andererseits einen, der geht dann wieder nach vorne, zu dem Beginn hin dieser Überlegungen über die Logoi, also die Sprüchesammlung Christi, die man aus den Evangelien jetzt erschließen kann, sodass man da an das Originalwort gewissermaßen herankommt, soweit man überhaupt herankommen kann. Beide Vorträge, also unserem neuen Veranstaltungsjahr. Bitte Sie, sich das Jahresprogramm zu besorgen, wenn es Anfang September da ist. Und falls Sie jetzt in diesen Wochen also nicht mehr in die Urania kommen, wünsche ich Ihnen schöne Sommerpause. Auf Wiedersehen.